Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
MeToo heißt der Hashtag, unter dem sich Millionen Menschen zu sexuellen Übergriffen geäußert haben. Wir sprechen über die Debatte über Macht, Gewalt, Angst und Verunsicherung. Herzlich willkommen dazu, Nina Brandhoff und Sieglinde Geisel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben sich beide mit dem Thema auseinandergesetzt. Sieglinde Geisel, Sie haben sich als Journalistin mit klarer Haltung zur MeToo-Debatte geäußert. Sie sagen nämlich, es geht nicht um Sex, sondern es geht um Angst. Und wie bei der Mafia dient das Schweigekartell der Machterhaltung. Nina Brandhoff. Als Schauspielerin erleben Sie sexuelle Übergriffe am Set. Sie haben das öffentlich gemacht. Und wie so viele mit großem zeitlichen Abstand dann auch, wenn Sie belästigt werden, verhalten Sie sich da heute anders als früher?
Ja, ganz anders. Also ich glaube auch, das ist eine Frage des Alters. Also als ganz junge Frau konnte ich damit nicht umgehen. Da wusste ich gar nicht, was mache ich jetzt? Da hatte ich nicht das Handwerkszeug und da habe ich auch wohl gedacht, das ist normal, das ist halt so. Und inzwischen sehe ich das natürlich ganz anders und ich sage jetzt auch was, also wenn mir was passiert. Allerdings ist es mir auch schon, habe ich auch schon erlebt, dass ich was gesagt habe und alle anderen haben mich etwas ungläubig angeguckt, dass ich mich jetzt überhaupt aufrege wegen so etwas. Ja.
Da wird also man dann auch schnell in eine Schiene gedrängt?
Genau, ja, da heißt es dann, komm, lass mal, ist nicht so schlimm. Und sagen auch Frauen übrigens am Set. Es ist jetzt, um das mal vorwegzunehmen, es ist nicht die Regel, das ist ja, das wäre ja schlimm, aber es passiert und ich finde, das muss nicht sein, auch das muss nicht sein, auch wenn es nur selten ist. Da sollten wir uns schon irgendwie was überlegen oder ein Bewusstsein schaffen, was ja gerade auch der Fall ist, dass wir uns das alles bewusst wird, was da so passiert.
Ja, Frau Geisel, Sie haben Ende Oktober einen Beitrag veröffentlicht, in dem Sie die Empörung dann kritisierten und mit der Aufschreidebatte um Rainer Brüderle verglichen haben. 4 Wochen große Aufregung, haben Sie da gesagt, und das war's. Jetzt ist Anfang Dezember und gestern kam zum Beispiel der Beschluss, US-Abgeordnete müssen zum Antisexismus-Seminar. Hat Sie das überrascht?
Nur in Amerika überrascht mich ja inzwischen nichts mehr. Ich weiß nur nicht, ob das sowas hilft. Also man kann das nicht delegieren an Seminare und an quasi das so auslagern in spezifische Trainingssachen. Ne? Also es geht ja um ein Verhalten in Machtsituationen. Und meine These ist ja auch, dass es gar nicht so sehr um Sex geht, sondern es geht darum, wie Menschen ihre Macht missbrauchen. Und Sexualität ist natürlich ein super Ding, weil man da jemandem ja wörtlich wirklich zu nahe tritt und jemanden in die Hand nehmen kann, ne? Und sehr verletzlich ihn treffen kann.
Ja, aber es geht ja letztendlich in der Sexualität auch wiederum um Macht. Also wie brechen Sie das runter, wenn Sie sagen, Sie kritisieren auf der einen Seite die Empörungsdebatte, Sie kritisieren aber eben auch jetzt diese Entscheidung. Wie glauben Sie, kann so eine Debatte dann sinnvoll geführt werden?
Das ist eine ganz heiße Frage. Also es geht eben darum, dass wir eine Reflexion dafür bekommen, was tun Menschen, die Macht haben. Ich habe zum Beispiel gar nicht in diesem Zusammenhang, sondern ganz anderswo eine Studie gelesen, dass Macht einen Einfluss aufs Gehirn hat. Also wir kennen das ja alle, man fühlt sich viel mehr ein in Menschen, die Macht haben, als in die, die unter uns stehen, weil von den Mächtigen hängt ja unser Leben ab. Und man hat also offenbar die Menschen untersucht, die wirklich über große Macht verfügen, und der Befund war wirklich erschreckend. Das ist ein mittlerer Hirnschaden, den die erleiden.
Und das betrifft vermutlich Männer und Frauen.
Das ist bestimmt so. Es ist nur einfach so, dass Frauen immer noch sehr viel weniger an Macht beteiligt sind. Ja. Das zeigt ja auch diese Debatte jetzt. Und das Irre ist eben, dass man, also wenn man wirklich über so eine Macht verfügt, wie zum Beispiel der Harvey Weinstein gehabt haben muss, dann verliert man die Fähigkeit zur Empathie. Ne? Und das ist wirklich offenbar hirnphysiologisch nachweisbar. Frauen und das ist das
sexistisch. Problem. Im Übrigen, also genau, können sich auch sexistisch verhalten. Also nicht, es ist ja jetzt nicht nur geschlechtsspezifisch auf die Männer bezogen, sondern Frauen in Machtpositionen nutzen das schon auch aus, wie ich das mitbekommen habe.
Und, Frauen, die solidarisieren sich mit der Machtposition. Ne? Man hat ja dann auch einen Anteil an der Macht, wenn man sich mit denen nicht anlegt.
Mhm. Dennoch lautet ja oft ein Argument, die Männer sind jetzt total verunsichert. Wie erleben Sie das?
Die Armen.
Ja, natürlich, jetzt kommen dann die Aufschreie. Jetzt darf man schon kein Kompliment mehr machen. Ist man dann gleich ein Sexist oder ist das gleich sexuelle Belästigung, wenn ich was über dein Aussehen sage oder so? Das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube, jeder weiß schon, was richtig ist und was nicht, was ein Kompliment ist, was Flirten ist. Natürlich darf man flirten und was einfach eine Grenze überschreitet. Oder Anzüglichkeiten, die man sich manchmal anhört, die überschreiten einfach Grenzen. Das ist respektlos. Und das ist eben genau dieses Thema. Die Macht wird ausgeübt auf dieser sexuellen Ebene. Und damit hält man den anderen klein. Und das ist das, was wir damit meinen. Ja,
ja, und der Bund hat vor 2 Jahren eine Befragung gemacht. Danach haben 49% der Frauen angegeben, schon einmal eine gesetzlich verbotene Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Wir sprechen über die Sexismusdebatte, die durch den Weinstein-Skandal auch in Deutschland Thema geworden ist. Nina Brandhoff, Sie haben über die deutsche Filmbranche berichtet. Welche Erlebnisse hatten Sie denn dort?
Also da würde ich sagen, mein persönlicher Erfahrungsbereich liegt eher in dem Bereich Anzüglichkeiten auch mal anfassen oder so. Ich habe es auch schon erlebt, dass ein Regisseur sich mit mir treffen wollte, den ich auch dann zum Abendessen getroffen habe, was ich schon komisch fand, aber es ging tatsächlich auch um eine Rolle. Und ich habe gedacht, okay, mache ich das mal, aber letztendlich lief es darauf hinaus, dass er an anderem interessiert war und ich nie eine Rolle bekomme, weil ich dann gleich zu Anfang dieses Abendessens klar gemacht habe, dass ich verheiratet bin, dass ich Kinder habe und dass, also durch die Blume, dass da wohl für ihn nichts weiter bei rausspringen wird. Also sowas gibt es natürlich immer mal, ja.
Sie haben aber keinen Namen genannt, was auffällt, was in vielen Bereichen der Fall ist. Warum?
Ja, ich habe keinen Namen genannt. Doch, ich habe einen Namen genannt. Das ist aber kein Schauspieler gewesen, sondern ein Fotograf, mit dem ich ein sehr schlimmes Erlebnis hatte am Anfang meiner Karriere, den ich damals hätte anzeigen müssen, was ich nicht gemacht habe, weil ich mich nicht getraut habe. Und da das dann irgendwann verjährt war, habe ich diesen Namen schon genannt. Also verschiedene Medien kennen den Namen, aber den wollte keiner hören, denn das ist verjährt und der ist auch nicht so bekannt. Und warum ich jetzt keine Namen von Schauspielern nenne, da gibt es einen guten Grund. Also ich habe mit keinem Schauspieler ein Erlebnis gehabt, wo ich sage, das ist so schlimm gewesen. Also es gab keine Vergewaltigung oder einen schwerwiegenden Fall, wo ich da finde, dass man das jetzt öffentlich machen sollte. Sondern es geht mir um eine Bewusstmachung, dass das immer wieder passiert in der Schauspielbranche, dass da ein bestimmtes Klima herrscht. Aber da möchte ich jetzt nicht Einzelne an den Pranger stellen, denn es ist eine Gesamtheit und es sind ja auch nicht alle. Und wie gesagt, von mir aus, also ich hätte da Schwierigkeiten, da jemanden rauszupicken, ja. Es gibt da keinen Weinstein in dem Sinne für mich, ja.
Ja. Sieglinde Geisel, Sie gucken gerade ganz kritisch, wenn Sie das hören, weil Sie gesagt haben, Sie finden es nicht gut, wie die Debatte mit der Empörung geführt wird. Es ist genau das, was Sie meinen, was Sie dahingehend kritisieren, wenn keine Namen genannt werden?
Nö, das geht nicht ums Namen nennen, sondern es geht um den Fokus der Debatte. Also man kann sich so furchtbar schön aufregen, aber diese Aufregung verpufft, die führt nicht zu irgendwelchen Veränderungen. Und es ist auch der Blick. Also die Debatte läuft manchmal so, dass man denkt, naja, wenn sich die Typen jetzt mal das Grapschen verkneifen würden, wäre ja alles in bester Ordnung. Aber das Grapschen ist ja nur ein Symptom.
Es gibt ja einen Paragraphen gegen das Grapschen, man kann sich ja dahingehend wehren.
Erstens mal kann man eben gegen die wirklich massiven Eingriffe einfach rechtlich vorgehen, was ich auch sofort machen würde.
Das sollte man auf jeden Fall machen,
Wenn Frauen das nicht machen, mein Gott, wer soll es denn für sie tun? Ja. Ne? Also dass man aus dieser, und es gibt eben auch diese Beschwerdefalle, ne? Diese Empörung, ich beschwere mich, es ist eine Sauerei und so weiter, aber wenn ich mich beschwere, dann delegiere ich ja das Handeln an eine Instanz. Ne? Dann die sollen jetzt mal machen, dass das aufhört. Aber so funktioniert das eben nicht. Und darum, was mir eben ein bisschen fehlt in der Debatte, ist die Frage, wie handeln wir denn? Mhm. Also wie kann ich denn aus dieser Opferrolle rauskommen, dass ich eben nur da sitze und klage? Und ich denke manchmal wirklich, man sollte vielleicht die gute alte Ohrfeige wieder vorholen. Ne? Also ich meine, niemand wird den Mut haben, seinem Chef eine runterzuhauen. Aber wenn ich nur schon den Gedanken habe, dass ich das machen könnte, dann werde ich mich anders verhalten.
Also mehr reden letztendlich und auch, wenn Sie sagen, die Ohrfeige, selber handeln, nicht
ja,
zur
handeln,
Anzeige zu
auch
gehen.
Mit Körpersprache, auch wirklich einfach selbstbewusst da sein, seinen Raum fordern und nicht klein werden.
Haben Sie das mal gemacht?
Ich kam eben nie in die Situation. Also ich kann nicht sagen Me Too, weil ich auch echt von Männern umgeben bin, die das nicht machen.
Ich habe mal jemandem ein Bier über den Kopf geschüttet. Aber da war ich dann auch die Böse. Da war ich ja auch
Man muss es mit Schmackes machen.
Er hat einen blöden Spruch gemacht und dann habe ich ein Bier. Also es war halt auch ein Silvesterabend. Also es war jetzt nicht am Arbeitsplatz oder so, aber ich habe dann gleich auch was zurückbekommen und ich war dann aber die Blöde, weil ich ja so zickig war.
Aber es kann ja kein Aufruf zu Gewalt sein, wenn man die Gewalt verurteilt. Also letztendlich muss man mit Worten ja auch noch weiterkommen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Von der schwedischen Außenministerin bis hin zu Monica Lewinsky. Millionen Menschen haben sich zu sexuellen Übergriffen unter dem Hashtag MeToo geäußert. Nina Brandhoff, Schauspielerin, und Sieglinde Geisel, Journalistin, heute Vormittag zu Gast bei uns in SWR1 Leute. Da ist ganz viel Empörung in der Sexismusdebatte, aber Schweigen ist eben auch Machterhaltung. Und dass jetzt viele Betroffene sexuelle Übergriffe zum Thema machen, lässt das die Macht bröckeln? Was glauben Sie beide?
Ja, ich fand das irre. Also wie das System Weinstein innerhalb von Stunden fast wirklich sich auflöste in nichts. Das ist unglaublich. Ne? Also wer das Schweigen bricht, der dreht wirklich den Spieß um. Der hat eine ungeheure Macht.
Auf der anderen Seite gibt es Unschuldsvermutungen, Vorverurteilungen vielleicht auch. Wenn man über Kevin Spacey spricht, der noch nicht verurteilt ist, da ermittelt Scotland Yard. Jetzt ist er Kassengift.
Ja, ich denke mal, das sind aber wirtschaftliche Erwägungen. Sobald jemand da genannt wird, müssen natürlich die Studios sagen, wir müssen das machen, weil wir sonst diesen Film nicht mehr verkaufen können. Ich glaube, der Film, wo er gleich rausgeschnitten wurde, der soll jetzt ins Oscar-Rennen gehen. Und ich denke nicht, dass das moralische Aspekte sind, die da auf die da Rücksicht genommen wird, sondern einfach wirtschaftliche Interessen. Also da ist er jetzt einfach
Opfer. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und ich finde das auch idiotisch. Also ich meine, die Studios nehmen ja ihr Publikum überhaupt nicht ernst, wenn sie glauben, dass es darum geht. Also ich gucke mir doch Kevin Spacey. Ich meine, was wäre House of Cards ohne Kevin Spacey, bitte?
Es gibt ganz viele Themen, die dahingehend auch vermischt werden in dieser Debatte. Genau. Wir hören uns einfach mal unterschiedliche Meinungen an. Eine Kollegin aus der SWR1-Redaktion, Katharina Fuß, hatte zum Beispiel in einem Kommentar gesagt:
Plötzlich begibt sich jede Frau um mich herum in eine Opferrolle und ist, so kommt es mir vor, stolz darauf, auch schon Opfer sexueller Gewalt oder Belästigung gewesen zu sein. Bitte nicht falsch verstehen. Sexuelle Gewalt gegen Frauen oder Männer, das ist was Furchtbares und das gehört auch bestraft. Aber was da gerade in der Öffentlichkeit abgeht, das geht mir einfach zu weit.
Dann hören wir noch eine weitere Meinung, nämlich Schriftstellerin Thea Dorn. Sie sagte:
Vergewaltigung ist ein widerliches, abstoßendes Verbrechen. Aber nicht jeder, der mich Mäuschen oder Pussy oder ich weiß nicht was nennt, das ist kein Problem. Das muss ich aushalten.
Also auf der einen Seite, die Debatte geht zu weit. Ich muss das aushalten. Wie lässt sich die Debatte überhaupt strukturieren? Haben Sie da eine Strategie, Frau Geisel?
Ich würde gleich mal bei Thea Dorn sagen, das muss ich nicht aushalten, da muss ich mich wehren. Also ja, es geht ganz stark um Selbstbewusstsein. Nicht. Darum meine ich, das ist nicht mit den Seminaren zu machen, die jetzt die Männer machen müssen, sondern wenn sich Frauen einfach anders verhalten und selbstbewusster auftreten, sodass die Männer sich das gar nicht trauen.
Sie argumentierte dann weiter, ja, gerade diese Branche, auch in der Theaterwelt, wo sie eben auch zu Hause ist, da ist das üblich. Das können Sie, Frau Brandhoff, vielleicht einordnen, weil in der Filmbranche ist das einfach auch ein Geschäft, wo Sexismus dazugehört.
Mhm. Angeblich ist es in der Theaterbranche noch schlimmer, aber da habe ich nicht die Erfahrung. Aber natürlich gehört das dazu und es ist ja auch immer so, dass man als Schauspielerin nicht nur sein Wissen und sein Können verkauft, sondern immer sein Gesicht, sein Körper. Man muss in manchen Rollen sexy aussehen und da vermischen sich ja auch die Grenzen. Man muss ja auch vor der Kamera Sachen machen, also so Sex darstellen oder sexuelle Handlungen darstellen oder küssen. Und auch da gibt es Übergriffe. Also eigentlich gibt es dieses ungeschriebene Gesetz, dass man das abspricht, was man vor der Kamera macht. Aber es gibt eben Kollegen, die sich nicht daran halten und auch Sachen machen, die so nicht abgesprochen waren.
In der Filmbranche ist es so, dass 90% der Drehbücher von Männern geschrieben werden. In den USA ist das eine Zahl. Dann sind 97%, glaube ich, sogar der Kameramänner männlich. Ist das ein Problem?
Also ich muss jetzt sagen, mit Kameramännern habe ich noch nie ein Problem gehabt. Also ich glaube, die Kameramänner sind ja das gar nicht, die das entscheiden. Also die wirken natürlich auch mit und beeinflussen alles. Aber der Inhalt kommt ja von den Autoren und Redaktionen und die Regisseure sind natürlich da auch maßgeblich mit dran beteiligt.
Diskutieren Sie denn auch im Alltag und am Set beispielsweise oder Sie in der Redaktion? Wie findet die Diskussion da im Alltag statt? Mit Männern? Weil man hat oft das Gefühl, es wird über Männer diskutiert. Aber Männer
also
diskutieren
ich habe viele Männer, die sagen, mein Gott, also denen das echt auf die Nerven geht, weil sie sind nicht das Problem. Und sie finden das genauso schrecklich, wie Frauen das schrecklich finden. Und eben, ich bin in einem Milieu, wo ich mit niemandem zu tun habe, dem ich das überhaupt zutraue.
Mir hat ein Bekannter gesagt, er findet das völlig übertrieben. Und wir wären hier nicht in Indien, wo Vergewaltigungen auf der Straße an der Tagesordnung sind. Also er findet das völlig aufgebaut.
Ja, und was überhaupt nicht sichtbar wird in der Debatte ist, dass sich doch schon ganz viel geändert hat. Dass wir wirklich in einer Welt leben, wo auch eben Männer jetzt gerade meiner Generation, also so wie eben, ich bin nicht am Theater, da mag das noch anders sein, aber wo es wirklich ganz viele Milieus gibt, wo das auch nicht toleriert wird.
Schauspielerin Nina Brandhoff und Journalistin Sieglinde Geisler zu Gast in SWR1 Leute. Ein Psychologe, Joris Lammers, hat untersucht und herausgefunden, dass Menschen mit Führungsaufgaben haben häufiger Fremdgehen. Das macht also auch risikofreudige Macht. Und das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Das eigentliche Problem der Sexismusdebatte ist also Macht. Frau Geisel, Sie sagen, Sie haben es nicht erlebt. Frau Brandhoff, Sie sagen, Sie haben es vielfach erlebt. Mhm. Letztendlich trifft es aber doch auch im Alltag zu. Ich kann Ihnen fast nicht abnehmen, dass Sie sagen, ich habe das noch nicht erlebt, Frau Geisel.
Vielleicht bin ich so traumatisiert, dass ich es komplett verdränge. Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir jetzt vorstelle, es würde mir passieren in meinem Alltag. Wer würde denn der Täter sein wollen?
Vielleicht sind Sie diejenige, die die Macht ausübt.
Und genau, ich tue das die ganze Zeit und krieg's auch nicht mit. Das ist alles theoretisch möglich. Aber ich glaube, ich wäre derart entgeistert und würde mich eben auch echt wehren. Also ich meine, ich hätte ja Lust, mal einem eine runterzuhauen. Ich habe auch meine unterdrückten, aggressiven Triebe. Aber das
ist ein Bier über den Kopf.
Ich meine, ich habe ja da nur das Bild der 50er-Jahre-Filme, wo die Frauen, die noch ganz unemanzipiert waren, das war die Waffe der Frau, die durften dem einen runterknallen. Ist natürlich großes Kino, darum kommt es dann auch im Film vor, viel häufiger als im Leben.
Wir haben es im Freundeskreis diskutiert und eine Freundin hatte genau die Meinung, die Sie auch vertreten. Und Frau Brandhoff, dahingehend möchte ich Sie fragen, denn ich glaube, da muss man sich erstmal in diese Situation hineinversetzen. Denn es herrschen ja auch Abhängigkeiten, wenn man in einem Job tätig ist. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie Ängste beispielsweise auch erlebt?
Ja, also wie gesagt, ich habe das früher nicht so hinterfragt, sondern als etwas Normales gesehen, dass das eben so ist und dass man sich das eben anhört oder mit sich so umgehen lässt und einfach vielleicht auch mal drüber lächelt und das nicht so ernst nimmt, also so wie einem das dann auch geraten wird. Und erst im Laufe der Jahre habe ich gedacht, warum muss das eigentlich sein und wieso muss ich mir das gefallen lassen?
Also Sie haben 20 Jahre lang gewartet, bis Sie es öffentlich gemacht haben, dass Sie dann erpresst worden sind mit anzüglichen Fotos. Warum so lang?
Ja, das lag einfach daran, dass ich damals relativ jung war. Das war meine erste Erfahrung überhaupt in diesem Bereich. Ich war noch auf der Schauspielschule und das war mit einem Fotografen, den ich getroffen habe. Und der hat es dann eben geschafft, dass ich einfach Angst hatte und dass ich ich hatte Angst, ich habe mich sehr geschämt und ich hatte das Selbstbewusstsein nicht. Und ich habe mir das natürlich schon überlegt, dass ich damit mich jemandem anvertrauen muss, aber das habe ich mich nicht getraut. Also ich habe damals mich so sehr geschämt und die Schuld bei mir gesucht, dass ich gedacht habe, das darf einfach nie jemand erfahren. Und
inwiefern
das, kann derjenige das auch immer noch machen.
Ja, inwiefern ist das ein Faktor, sich selber schuldig zu fühlen? Welchen Anteil spielt das?
Ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor. Also wenn man das Gefühl hat, ich habe selber Schuld an der Situation, dann, dann entschuldet man ja den Täter um einen großen Anteil.
Genau, man entlastet den.
Ja. Haben Sie es irgendwann geschafft, diesen Täter zur Rechenschaft zu ziehen?
Ja, ich habe ihn angerufen und er hat sich erst nicht erinnern wollen, dann gesagt, ja, wenn da was war, dann tut es ihm ja leid. Also, aber so wirklich viel kam da nicht, nein.
Ja. Haben Sie etwas erreicht? Können Sie das für sich sagen, Sie beide jetzt, indem Sie an die Öffentlichkeit gegangen sind und die Debatte angestoßen haben?
Ich glaube schon, dass sich jetzt was tut. Also ich glaube zwar, dass es noch lange dauern wird, bis überhaupt Effekte zu sehen sind, aber das Bewusstsein ist jetzt da für dieses Thema, was früher nicht so war.
Genau,
ich habe auch vor 10 Jahren schon mal, ich habe vor 10 Jahren schon mal über das Thema gesprochen mit Journalisten, weil ich damals ein Buch geschrieben habe, wo dann auch die Schauspielbranche zur Sprache kam und da war das Thema einfach noch nicht interessant.
Das Schweigen ist schlimmer als das, worüber geschwiegen wird. Das sagt die Journalistin Siglinde Geisel zur Sexismusdebatte heute zu Gast, genauso wie Schauspielerin Nina Brandhoff, die nämlich auch berichtet hat über sexuelle Übergriffe in der deutschen Filmbranche. Jetzt melden sich auch viele SWR1-Hörer, die wollen wir gerade mal mit reinnehmen. Zum Beispiel Christoph aus Kronburg hat geschrieben, er ist Erzieher und er sagt, er lebt es, dass die Mädchen tendenziell schon in der Kita erstarren, wenn Jungs zum Beispiel wild sind und sie körperlich irgendwie angehen und sie versuchen jetzt zu zeigen, zum einen den Jungs Grenzen zu setzen, dass sie eben ihre Grenzen nicht überschreiten und die Mädchen aufzufordern, sich eben laut und kräftig auch zu wehren und ihre Grenzen zu setzen. Inwiefern haben Sie das beide in Ihrer Kindheit erlebt oder eben auch nicht erlebt?
Also ich kenne es auch aus dem Kindergarten, dass ich dann ich sollte die Ehefrau spielen von einem kleinen wilden Jungen, der hat mich dann eingesperrt in so ein Häuschen. Und also diese Rollenbilder, die gab es schon immer und die gibt es wahrscheinlich noch lange. Also wir werden so erzogen und je stereotyper diese Rollenbilder sind, desto eher besteht wohl die Gefahr, dass jemand dann auch Sexist wird oder jemanden sexuell belästigt, habe ich gelesen. Also darum ist das wohl auch das, wo es die Wurzel allen Übels, also in der Erziehung liegt das.
Und ja, das Problem ist das Schamgefühl. Ne? Scham ist eine der stärksten Erziehungsmaßnahmen, die man hat und die eben auch Macht. Also jemanden beschämen heißt, ihm Macht wegzunehmen.
Ein Mädchen macht
und
das nicht.
Oder? Genau, zum Beispiel so, da kann man unglaublich stark, und ich meine, da geht es nur darum, das zu erkennen. Schäme ich mich in dem Fall? Habe ich einen Grund, mich zu schämen? Und kann ich mich davon distanzieren? Das ist aber ein Reifungsprozess. Ne? Das ist eben, darum hatten wir vorhin auch, junge Mädchen sind dem natürlich ganz anders ausgesetzt. Also auch ich selber, als ich jung war, jeder. Also es ist ein Reifungsprozess und der ist ganz wichtig, dass der gesellschaftlich auch diskutiert wird.
Jetzt wird gesellschaftlich ganz unterschiedlich damit umgegangen. Zum Beispiel US-Vize Mike Pence, der hat mal gesagt, er betritt einen Raum nicht alleine mit einer Frau. Ist das ein richtiger Umgang? Ist das rückschrittlich?
Ja, das ist rückschrittlich, würde ich sagen. Also wovor hat er Angst, dass er dann bezichtigt wird der sexuellen Belästigung? Also er wird ja wohl selber wissen, was er tut und was er nicht tut. Und
ja gut, aber er kann sich ja nicht dagegen wehren, dass die Frau nachher behauptet, er hat mir unter den Rock gefasst.
Also ja, das gibt es, aber das eben ist ein ganz geringer Prozentsatz. Und natürlich ist das schlimm, wenn so etwas passiert. Davon müssen wir nicht reden, aber das ist, glaube ich, gar nicht das Thema. Weil es ist denn in der Hauptsache sind es eben die anderen Fälle.
Ja, und es geht um die Umkehrung der Scham. Also irgendwie ist es ja heute so, dass die Opfer sich schämen, obwohl man eigentlich sagen könnte, der Täter sollte sich schämen.
Ja, und das ist das. Also das habe ich ja selber erfahren. Die Scham ist sehr groß und das gibt dann dem Täter auch den Nährboden weiterzumachen, weil er sich nicht schuldig fühlen muss.
Ja, nicht schützen Täter so sehr wie die Scham der Opfer.
Man nimmt dem Täter die Schuld.
Frau Bandhoff, Sie haben Erfahrung gemacht als Opfer. Wie letztendlich haben Sie einen Umgang für sich finden können, um sich vielleicht auch nicht mehr als Opfer zu fühlen? Denn das ist ja letztendlich das, was Sie wollen.
Das ist einfach ein ganz, ganz langer Prozess. Also ich weiß nicht, ob man von einer Traumatisierung schon sprechen kann. Aber wenn man jetzt viele, viele Jahre mit niemandem drüber redet, denke ich mal, ist das so. Aus dem habe ich mich selber befreit. Also ich bin nicht zu einem Psychologen oder so gegangen oder habe mich beraten lassen, aber habe dann irgendwann das Gespräch gesucht mit meinem jetzigen Ehemann. Vorher habe ich das niemandem erzählt. Und der war dann auch der Erste, der gesagt hat, ja, da müssen wir jetzt was machen.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe erstmal versucht, den Kontakt zu suchen zu dem Fotografen und habe ihn ja auch angerufen und habe gemerkt, der ist nicht bereit zuzugeben, dass er was Schlimmes getan hat. Also der macht weiter.
Also das Gespräch
gesucht. Und dann bin ich an die Öffentlichkeit gegangen. Also ich habe mit Zeitungen gesprochen. Aber das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Das war eben nicht wirklich interessant für die Öffentlichkeit. Aber ich wollte schon irgendwas machen, weil ich ihn nicht mehr anzeigen konnte. Und ich wollte, dass er irgendwie drankommt, weil ja auch andere Frauen mit ihm diese Erfahrung gemacht haben. Seit 20 Jahren ist das so.
Wir sprechen über die Sexismusdebatte und schalten auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer mit ein. Zum Beispiel aus Reichenau meldet sich Peter Heffner. Er sagt, er wurde 1,5 Jahre gestalkt von einer Stalkerin und hat sich dann bei einer Polizeistreife gemeldet und wurde letztendlich belächelt. Wir haben noch nicht über das Thema gesprochen, auch Männer als Opfer. Haben es Männer vielleicht gesellschaftlich als Opfer noch schwerer als die Frauen?
Ja, zweifellos. Ja, man gesteht ihnen das nicht zu.
Ja, weil die Fälle ja auch seltener sind und klar, bei Männern sagt man dann vielleicht eher, das ist ja auch sehr einseitig gedacht, das ist ja vielleicht nicht so schlimm für den oder so. So wie wir Frauen ja das von Männern auch manchmal hören, ja warum, das ist doch nur ein Kompliment und damit kannst du doch umgehen. Aber bei Männern ist es wahrscheinlich noch stärker der Fall, dass wir Frauen da vielleicht sagen, ja das wirst du schon aushalten. Oder
das Tabuthema ist noch größer.
Ich glaube, auch die Scham ist noch größer. Als man einzugestehen, man wurde Opfer eines Übergriffs, das stelle ich mir noch schwieriger vor.
Wo wir wieder da beim Rollenverständnis sind letztendlich.
Genau.
Ja,
die Prägungen.
Ja. Wie lassen die sich letztendlich auch abbauen? Das wird kein Prozess von heute auf morgen sein. Wie kann sowas funktionieren?
Eine Erziehungsfrage. Also das wird noch die nächsten Generationen betreffen.
Ich meine, es geht ja grundsätzlich um Souveränität. Ne? Bin ich in der Lage, mich souverän zu verhalten und quasi meinen Wünschen zu folgen, auch zu spüren, spüren, wo meine eigenen Grenzen sind. Mhm. Und ich meine, das beste Mittel, um das zu üben, ist, denke ich, Humor. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ne? Und das eben auch, als ich damals schrieb gegen diese Empörungshysterie, das ist mir echt auf die Nerven gegangen. Die komplette Humorlosigkeit. Und dann kann man also noch das kleinste bisschen deplatziertes Kompliment zu einem Angriff hochstilisieren. Ja. Und wenn wir ein bisschen mehr Grandezza hätten, ich meine, sobald ich über etwas lachen kann, habe ich Souveränität.
Wurden Sie denn auch richtig verstanden mit Ihrem Beitrag dazu? Es gab ja auch Kritik an dem Beitrag.
Ja, zum Teil, dann kommt sofort das Klischee, ja, jetzt sind wieder die Opfer schuld. Ne? Dieses Blaming the Victim, das ist ja fast schon ein reflexhafter Automatismus. Und ich meine, natürlich, wir haben immer Anteil in unserer Situation. Und solange ich Opfer bin, habe ich auch einen Anteil daran, dass ich Opfer bin. Und der Trick ist eben, die Opferrolle zu verlassen.
Genau.
Und als Sie vorhin sagten, ich wollte etwas machen, das ist eben genau der Ausstieg.
Aber dafür muss man eben
Verantwortung
die Möglichkeit
für die
bekommen. Oder beziehungsweise das ist schon in der Kindheit angelegt. Also wir müssen schon andere Rollenbilder vermittelt bekommen, um überhaupt dahin zu kommen, dass wir das können. Also es ist schon eine Sache, wie wir aufgewachsen sind und wie wir dann weitergehen. Im Laufe des Lebens kann ich dann mein Selbstbewusstsein entwickeln und mein Bewusstsein für die Sachen. Aber wie gesagt, die Basis, an der Basis fehlt es. Darum bin ich ja in diese Situation gekommen, weil ich das nicht gelernt habe, mich da zu wehren.
Und, ich denke auch, es ist ein gesellschaftlicher Reifungsprozess, der auch auf die Erziehung
auch
wieder
gesellschaftlicher,
zurückwirkt.
Dennoch ist Frau Brandhoff wahrscheinlich der Humor nicht das, was für Sie der Schlüssel gewesen
Nein,
wäre.
Also ich reiß auch gerne mal anzügliche Witze, ehrlich gesagt. Also ich finde das auch im privaten Bereich, also ich finde das ja toll eigentlich. Ich möchte nur nicht von jemand Fremden, den ich nicht kenne und der, mit dem ich sonst nichts zu tun habe, Anzüglichkeiten hören oder betatscht werden. Also da gibt es wirklich Unterschiede. Ja.
Aber in der Debatte gibt es ja so viel, was dann auftaucht. Eben auch Momente, wenn sich zwei Menschen begegnen. Natürlich gibt es diese Unsicherheitsmomente, wo man nicht weiß, wird man abgewiesen oder nicht. Grenzübertretungen sind da normal.
Es gibt ja auch den ganz normalen Flirt. Ne?
Ja,
das geht ja auch immer total unter.
Aber flirten können doch die meisten. Also das hat man, man kann es doch
daran... Es gibt Flirtschulen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn jetzt jemand sagt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen darf und gleich ist es sexuelle Belästigung, das kann ich nicht
das
glauben.
Ist ein reines
Kompliment ist ein Kompliment. Und,
und jeder weiß auch, wie es gemeint ist.
Eine Anzüglichkeit. Also wer das nicht weiß, gut, der kann dann nochmal in die Schule gehen.
Das
wir reden
dann
gleich mal über die Graubereiche, die es in dieser Diskussion natürlich auch gibt. Mit Nina Brandhoff und Sieglinde Geisel.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Wir wollten auch noch sprechen über das Thema das Schweigen der Männer. Stellen Sie das fest?
Ja, also jetzt nicht mehr, aber die letzten 20 Jahre schon.
Ja, ich denke, es ist klar. Also Männer, die selber solche Übergriffe normal finden, die werden den Teufel tun und einander anschwärzen oder darüber reden.
Ich weiß gar nicht, ob sie es normal finden, aber sie sagen einfach nicht, sondern sie lassen es halt den anderen Männern durchgehen. Und ich habe jetzt auch schon einige gehört, die gesagt haben, gut, dass die Diskussion jetzt, die war überfällig und ich habe auch nie was gesagt und fand es nie gut und das ist wichtig, dass wir das jetzt machen.
Gut,
das
können wir es an einem Beispiel festmachen. Gerhard Baum, ehemaliger Innenminister, äußerte sich jetzt in einer Sendung zu dem Thema. Bei Rainer Brüderle habe er damals einfach nichts gesagt, naja, weil es auch eine gewisse Solidarität gibt.
Männersolidarität, das habe ich auch schon erlebt, ja genau. Also natürlich ist man dann vielleicht seinem eigenen Geschlecht etwas näher als dem anderen. Man findet es nicht gut, aber man sagt auch nichts, weil man sich denkt, ich lasse ihm das.
Das Wort Solidarität, das verbrämt das aber. Die haben einfach Angst vor den anderen Männern. Also wenn sie dann die Klappe aufmachen, sind sie der Nestbeschmutzer.
Das stimmt, das kommt noch dazu, ja.
Das würde ich gar nicht adeln durch Solidarität.
Haben Sie es festgestellt, Frau Brandhoff, da Sie es ja auch erlebt haben, dann gab es das bei Ihnen ganz konkret?
Naja, das bekommen ja andere auch mit. Wenn jetzt an so einem Set einer sich daneben benimmt, dann sehen das die anderen auch. Und ich habe auch erlebt, dass Frauen nichts gesagt haben. Und ich habe mich dann auch einmal beschwert und dann hieß es ja, ist nicht so wichtig. Also das ist halt so, musste ich jetzt nicht aufregen. Und also deswegen, das wird schon, es wird schon von anderen Männern und auch Frauen gesehen, aber man sagt eben nichts, weil es, glaube ich, gesellschaftsfähig war bisher. Ja?
Das ist das eine. Und dann gibt es wirklich auch die anderen Männer, eben diese Milieus, von denen ich vorher gesprochen habe, wo man das, ja, wo ich mir das gar nicht mehr vorstellen kann, die auch echt finden, es ist nicht unser Problem. Warum muss ich jetzt auch noch dazu Stellung nehmen? Also es ist so, wie wenn ich mich jetzt von Neonazis distanzieren müsste.
Ist vielleicht auch so unwichtig oder
ja,
so.
Ja, es hat einfach mit ihnen nichts mehr zu tun. Und das finde ich total toll eigentlich. Ne?
Aber da gibt es ja genauso Frauen, die auch sagen, also die Debatte interessiert mich nicht, stehe ich einfach drüber.
Ja,
ist das die richtige Haltung?
Man muss Nein sagen und da haben die auch völlig recht. Aber wie gesagt, wenn man an dem Punkt ist, dass man so selbstbewusst ist und so im Leben steht, dass man Nein sagen kann, dann kann ich jedem gratulieren. Und ich würde das für mich jetzt auch so formulieren, dass ich das kann inzwischen, aber damals konnte ich es nicht. Und das ist eben ein Schlag ins Gesicht für die Opfer, die damals, also die vielleicht in jüngeren Jahren sowas nicht konnten und nicht das Handwerkszeug hatten, sich da zu wehren und dann zu sagen, die hätte doch Nein sagen sollen. So einfach ist es eben nicht. Ja.
Mich interessiert die Debatte wirklich viel mehr wegen der Machtstrukturen, die sie eben spiegelt. Also diese Übergriffe sind ein Symptom, die sind nicht selber das Problem, sondern wir müssen ganz anders auf einer anderen Ebene nochmal über Gesellschaft nachdenken. Wie verteilen wir denn Macht und wie gehen wir um mit Macht und wie sanktionieren wir Machtmissbrauch?
Wie kann denn dieses Nachdenken aussehen?
Ja, gute Frage. Wie kann dieses Nachdenken aussehen? Dass wir Machtmissbrauch, und der findet ja in allen Institutionen statt, das gibt es ja im Militär, das gibt es in der Kirche, das gibt es in Universitäten, das kommt immer nur so ganz, ganz klein zum Vorschein. Aber
Skandale
jetzt,
bei der Bundeswehr beispielsweise.
Ja, und die ganzen Missbrauchsskandale bei Privatschulen, bei Kirchen und so weiter, was ich ja noch von den Opfern her noch viel gravierender finde, dass man da einfach eine Offenheit schafft und wirklich die Leute stärkt, die den Mund aufmachen. Also, dass niemand mehr sich anhören muss, ja komm, ist nicht so schlimm und wollen wir jetzt nicht hören. Sondern
und diese Offenheit zu stärken, von wo soll die ausgehen? Ist es eine Politik, die dafür verantwortlich ist? Ist es eine gesellschaftliche Aufgabe? Was glauben Sie?
Politik kann da nicht so viel ausrichten.
Ich glaube, habe ich hier vorhin auch schon angesprochen, dass das ist unsere Erziehung, so wie wir aufwachsen, so was uns vermittelt wird von Anfang an.
Das ist viel weniger top-down, das ist viel mehr down von unten, ne? Eine Art wie Graswurzelbewegung, also ein Bewusstsein, dass jeder sich in dieser Situation verhalten muss.
Wobei auch gefordert wird beispielsweise Gleichwertigkeit der Geschlechterrollen, Sexualität und Homosexualität Kindern und Jugendlichen früher näher zu bringen. Beispielsweise stehen dann wohl auch Männlichkeitskonzepte auf einem Überlegungsplan.
Ja,
wäre das ein richtiges Vorgehen?
Es gibt eine Studie, die das eigentlich besagt, dass je stereotyper die Rollenbilder sind, mit denen wir aufwachsen, desto eher driftet das eben auseinander. Also diese Gruppenbildung Männer, Frauen, also es sollte alles viel gleichberechtigter sein und dann hätten wir auch die Frage gar nicht mehr, was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich, dann würde es auch diese Gruppen nicht geben und dann hätten wir auch dieses Sexismusproblem nicht mehr.
Es wären's Leute mit Nina Brandhoff und Sieglinde Geißel. Als Schauspielerin haben Sie sexuelle Übergriffe am Set erlebt, Sie haben das öffentlich gemacht und Frau Geißel, Sie sagen, die Debatte über Sexismus muss über die Hashtag-Debatte von MeToo hinausgehen. Was glauben Sie, kann jetzt letztendlich noch stattfinden, dass auch gesellschaftlich eine Veränderung in Kraft tritt?
Je mehr Menschen, die in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit stehen, sich souverän verhalten, das ist eigentlich so die Vorbildidee, von der auch Medien haben. Ne? Hans-Magnus Enzensberg hat mal sehr schön gesagt, Schriftsteller erfinden Gefühle. Die Gefühle glauben wir ja immer, dass wir die selber haben, aber wir gucken uns ja wahnsinnig viel ab. Und jetzt also nicht nur in der Literatur, sondern das geht jetzt auch bis in die sozialen Medien. Also ich merke zum Beispiel auch, wie ich auf Facebook Diskussionen reagiere. Da erkenne ich Dinge wieder und das ist auch eine Form von Verhalten. Was Leute sich dort gefallen lassen, nicht gefallen lassen. Das diffundiert so quasi in die Gesellschaft. Das lässt sich nicht von oben über Regelungen einfach nur einsetzen.
Ja. Auch über die Medienwelt wollten wir sprechen. Es gibt zum Beispiel auch eine Kampagne Stop Bild-Sexism gegen die Bild-Zeitung, denn da hat jemand einfach mal analysiert und sagt, nur ein Drittel aller Bilder sind Frauen und die sind überdurchschnittlich häufig nackt. Das Bild-Girl gibt es immer noch. Minderjährige werden sexualisiert. Also es gibt da einfach Strukturen, die dort letztendlich zum Alltagsgeschäft hinzukommen. Bemerken Sie das auch?
Inwiefern jetzt?
Wenn Sie Medien konsumieren, wenn Sie beispielsweise Bilder anschauen, gerade im Bereich Film ist es natürlich auch etwas, was...
Durch das Internet ist das doch eigentlich immer mehr geworden in letzter Zeit oder in den letzten Jahren, würde ich sagen. Da muss man dann auch immer sehen, für wen ist das, von wem ist das und wer konsumiert das? Also das können wir, glaube ich, überhaupt nicht unterbinden oder das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz anderes Thema.
Haben sich da die Rollenbilder denn verändert? Also wenn Sie sagen, ja, es hat durch das Internet ist es mehr geworden.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das Frauenbild durch das Internet zum Teil ganz schlimm geworden ist. Also, aber wie gesagt, man ist ja immer selber dafür verantwortlich, was man konsumiert. Also da hat man ja noch den Filter.
Manchmal das Internet ist auch die MeToo-Debatte. Also ist ja beides,
genau.
Ne?
Ganz genau, das stimmt schon. Also sonst hätten wir, ohne Internet hätten wir die MeToo-Debatte natürlich auch nicht. Also jeder kann sich da jetzt beteiligen. Und Aber ich glaube schon, dass es im Großen und Ganzen gut ist, dass wir das haben und dass wir die Möglichkeit haben.
Mehr als drüber reden macht die MeToo-Debatte jetzt nicht. Ist das Reden letztendlich das, was auch zielführend ist?
Ja, Reden ist immer der Anfang. Ne? Ja, also ohne das Gespräch passiert es ja nicht.
Bewusstsein schaffen.
Aber wichtiger ist immer, also mir hat mal jemand gesagt, bei Kindererziehung, Worte reichen nicht, du musst Taten folgen lassen, ne? Wenn du willst, dass sich was ändert. Ne? Und das ist genau das. Also wie wir uns verhalten, ist viel wichtiger, als was wir sagen. Mhm. Weil es ist auch viel leichter. Darum eben, das ärgert mich auch ein bisschen an dieser Debatte. Es kostet mich überhaupt nichts, mich hinzustellen und mich zu empören. Aber damit ist nichts gewonnen. Es kostet mich aber etwas, in der Situation präsent zu sein und mich nicht in die Opferrolle drängen zu lassen. Ne? Das ist überhaupt nichts, wenn ich das so dahin sage, eben, das kostet mich auch nichts, das zu sagen. Es kostet mich viel mehr, das dann auch zu tun. Und daran wird sich erweisen, ob sich was ändert.
Können Sie uns Beispiele aus Ihrem Leben nennen, wo Sie das gemacht haben?
Muss ich jetzt gerade mal überlegen. Ja, ich komme irgendwie einfach nicht in diese, das ist ja eigentlich furchtbare Dinge. Ich erlebe mich einfach nicht als Opfer. Oder ich finde das so eine Zumutung, wenn ich so etwas, das muss ich gerade, ich finde im Moment keine Situation, aber ich bin eben auch als freischaffende Journalistin ganz selten in Situationen, wo ich so reingedrängt werde. Ne? Also ich bin viel mehr autark in meinem Leben.
Ich glaube, das ist auch ein Punkt.
Das ist ein Punkt, Sie als Schauspielerin, man ist im Set, man ist permanent im Austausch mit anderen.
Mhm. Weil die Machtstrukturen andere sind. Ja, letztendlich haben wir eben darüber gesprochen, was Ursachen sind und das sind dann Machtstrukturen. Mhm. Also letztendlich, wenn man etwas verändern wollte, müsste man bei der Macht ansetzen.
Ja, und wer traut sich, was zu sagen?
Gleichberechtigung, andere Rollenbilder aufbauen, also schon in der Kindheit. Ich glaube, das ist der Ansatz, ja.
Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für den Besuch bei SWR1 Leute, Nina Brandhoff und Sieglinde Geisel.
Eins gehört.